Wissenschaft im Brennpunkt.
Alles beginnt vor langer Zeit an einem fernen Ort. Dort, wo heute Algerien liegt, fragt sich der Kirchenvater und Philosoph Augustinus, ob es so etwas wie die Zeit überhaupt gäbe. Die Vergangenheit sei ja immer schon vorbei, die Zukunft noch nicht da. Und wenn die Gegenwart immer gegenwärtig sei, wäre sie nicht Zeit, sondern Ewigkeit. Damit war das Rätsel formuliert, aber längst nicht gelöst.
Ich hätte mich nicht mehr zurechtgefunden irgendwie auf der Straße. Ich war völlig, völlig orientierungslos. Ich hätte nicht mehr irgendwie 3 Stationen mit dem Bus fahren können. Es war voll fertig einfach.
Ein anderer Ort zu einer anderen Zeit. Eine Frau erlebt mitten auf der Straße einen psychotischen Anfall.
Es war alles zu viel.
Die Ordnung der Zeit stürzt in einem unerträglichen Augenblick zusammen. Die Seele kollabiert.
Es war wie wenn die Filterung nicht mehr funktioniert. Wenn einfach alle Eindrücke, alles kommt nur noch rein und man ist wie ausgeliefert und man kann keine Prioritäten setzen, auch gedanklich, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Also wie ein Zusammenbruch, so wie ein Kollaps.
Im Strom des Augenblicks. Wie wir Zeit erleben. Von Martin Hubert.
Was erleben wir, wenn Zeit vergeht? Die harten Wissenschaften interessierten sich jahrhundertelang überhaupt nicht für diese Frage. Sie waren genug mit anderen Details der messbaren oder der kosmischen Zeit beschäftigt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts der amerikanische Psychologe William James die berühmte Formulierung vom Bewusstseinsstrom prägte.
Also wir erleben ja einen kontinuierlichen Fluss von Zeit.
Georg Nordhoff, Philosoph, Neurowissenschaftler und Psychiater an der kanadischen Universität Ottawa.
Es ist ja nicht so, dass wir immer nur einen bestimmten Zeitpunkt erleben und dann den nächsten Zeitpunkt in den nächsten Zeitpunkt, die sind nicht verknüpft, sondern wir erleben immer einen kontinuierlichen Strom. Zum Beispiel, wenn Sie eine Melodie hören, dann hören Sie einen Ton, aber dann hören Sie den Ton in Bezug zu dem vorherigen Ton und dem nächsten Ton. Obwohl der nächste Ton und der vorherige Ton überhaupt nicht mehr oder noch nicht präsent sind. Und genau diese Relation, das ist der Moment, wenn Sie eine Melodie hören. Hätten Sie nicht so einen Bewusstseinsstrom, würden Sie nur einfach eine Sequenz von Tönen hören, aber keine Melodie, die aus der Verknüpfung der Töne resultiert.
Während wir eine Melodie hören oder einen Satz sprechen, wird immer etwas integriert und dauerhaft festgehalten. Wäre das nicht so, könnten wir das musikalische Zusammenspiel der Töne gar nicht genießen und die Bedeutung des Satzes nicht verstehen, den wir aus aneinandergereihten Worten bilden. Das Zeitbewusstsein, meint daher der Psychologe Marc Wittmann vom Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, besteht aus 2 Komponenten.
Das eine ist dieses Gefühl von Präsenz, von unmittelbarem Hier und vor allem Jetzt. Jetzt bin ich. Und das ist quasi das Gegenwartserleben. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig, und das gehört als 2. Aspekt auch zum Zeitbewusstsein, dieses Gefühl einer voranschreitenden, fließenden Zeit.
Die Zeit fließt. Und trotzdem sind wir in ihr präsent und erfahren dauerhaft etwas als gegenwärtig und zusammengehörig. Kulturübergreifende Studien zeigen, dass Menschen Inhalte etwa 3 Sekunden lang in ihrem Bewusstsein festhalten können und das als Gegenwart empfinden. Wir leben mit dem Zeitgefühl eines permanent dahinströmenden Augenblicks, der kein ausdehnungsloser Punkt ist, sondern Dauer besitzt. Für Marc Wittmann ist es ein fundamentaler Baustein unseres Geistes.
Wir haben dieses Gefühl und erst in dem 2. Schritt dann durch unsere kulturelle Überformung schaffen wir dann so Einheiten wie, das war 10 Sekunden, das dauert mir zu lang. Da bewerten wir es, wir tun es quantifizieren, aber zunächst unterliegend haben wir ein ganz unmittelbares, oftmals auch Bauchgefühl für die Zeit.
Soweit waren auch die Philosophen Henri Bergson und Edmund Husserl durch reines Nachdenken gekommen. Forscher wie Marc Wittmann und Georg Nordhoff gehen jetzt aber einen Schritt weiter. Sie befragen Menschen systematisch über ihr Zeiterleben, unterziehen sie Wahrnehmungstests und durchleuchten ihr Gehirn. Sie möchten verstehen, wie das Gefühl für den Fluss der Zeit zustande kommt und wie es unsere psychische Verfassung beeinflusst.
Die Befunde im Gehirn weisen stark darauf hin, dass der Zeitstrom was ganz Basales ist, quasi das Fundament, das dann alle anderen Wahrnehmungen, Kognitionen, Gedanken, Emotionen strukturiert und überhaupt erst ermöglicht.
Zu viele Eindrücke, zu viele Gefühle, zu viel Chaos, zu viel. Ich konnte da auch nicht mehr genau gedanklich irgendwie etwas zu Ende denken, weil das war einfach wie ein Riesendurcheinander. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das ist wie wenn etwas kippt und dann ist man weg.
Wenn ich im Zug sitze und aus dem Fenster gucke und nicht unbedingt an den Termin denke, den ich dann wahrscheinlich gleich habe, also ich fahre ja irgendwo hin.
Die Projektmanagerin Beatrice R. muss viel reisen. Auf dem Rückweg genießt sie jeden Augenblick, in dem sie zur Ruhe kommen kann.
Dann laufen meine Gedanken einfach so vor sich hin. Entweder denke ich über Dinge nach, die passiert sind, die mich bewegt haben, im Büro oder privat, oder ich denke an gar nichts und nehme einfach die Landschaft so auf, wenn es schön ist und eine schöne Landschaft, eine schöne Weite zu sehen ist. Das gibt schon eine unheimliche Ruhe.
Entspannt durch Vergangenheit und Zukunft reisen oder sich im Augenblick verlieren. Jeder kann eine solche innere Zeitreise antreten, aber nicht immer verläuft sie erfreulich. Die Art, wie wir die Zeit erleben, unsere emotionale Befindlichkeit und unser Selbstgefühl können ganz unterschiedlich miteinander verknüpft sein. Es gibt den erfüllten Augenblick, die bedrohliche Zukunft, die leere Erinnerung. Wenn es um Erinnerung geht, lassen sich klare Muster ausmachen. Ein Urlaub, in dem wenig Interessantes passiert, erscheint Versuchspersonen im Nachhinein als kurz und belanglos. Ein spannender Urlaub als lange und schön. Offenbar spielt dabei die Fülle des Gedächtnisspeichers eine wesentliche Rolle.
Je mehr Inhalte im Gedächtnis, auch emotionale Inhalte, wir aktualisieren können, wenn wir zurückblicken auf den letzten Tag, die letzte Woche, das letzte Jahr, desto länger kommt mir dann auch dieses Zeitintervall vor.
Der Freiburger Psychologe Marc Wittmann hat auch Studien zum Zeiterleben durchgeführt. Wenn wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, vergessen wir oft die Zeit. Sie scheint davonzulaufen. In anderen Fällen streckt sie sich unerträglich lang. Die Mechanismen sind hier deutlich komplizierter als bei der Zeiterinnerung.
Es gibt zwei Faktoren, die die Zeit dehnen lassen. Das eine ist, dass je mehr Aufmerksamkeit ich auf die Zeit lenke, desto länger kommt mir die Zeit vor. Es ist typisch Wartesituation. Ich warte auf etwas, entweder in der Zahnarztpraxis, ich warte, dass ich drankomme, habe vergessen, mein iPhone aufzuladen, es gibt nichts zu lesen, ich sitze da, Zeit vergeht nicht, ja, weil ich auf die Zeit achte. Das ist die Aufmerksamkeit.
Marc Wittmann hat noch einen zweiten Faktor ausgemacht, das innere Erregungsniveau. Wenn der Rhythmus des Körpers, der Atem oder Herzschlag, schneller abläuft als der Rhythmus der äußeren Reize, dann dehnt sich die innere Zeit. Die äußere scheint sich im Gegenzug zu verlangsamen.
Häufig sind es Unfallsituationen oder fast Unfallsituationen, aber auch Situationen, wo man vielleicht sich wehren muss oder weglaufen muss. Da ist dann das körperliche Erregungsniveau so erhöht und auch die Prozesse laufen viel schneller ab als sonst. Und relativ zur Außenwelt habe ich dann das Gefühl, in mir läuft alles viel schneller ab, dass relativ dazu die Außenwelt viel langsamer abläuft. Also ich habe so diesen typischen Zeitlupeneffekt, der häufig berichtet wird, heutzutage häufig bei Autounfällen. Ne? Und das hat durchaus auch einen wichtigen funktionalen Grund, nämlich dass ich dann, wenn alles relativ zu mir langsamer abläuft, ich auch die Möglichkeit habe zu reagieren.
Angst und Schrecken dehnen den Augenblick. Und umgekehrt führt die gedehnte Schrecksekunde dazu, dass wir unsere Situation, aber auch unseren Körper und unsere Angst massiv erleben. Doch was genau geschieht dabei im Gehirn? Menschen, die psychisch krank sind oder andere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen machen, sollen Aufschluss geben.
Ich versuche jeden Morgen und jeden Abend eine Stunde zu meditieren, um die Effekte der Meditation auch in meinem Alltagsleben aufrechterhalten zu können.
Herbert H. ist Psychologe. Er hat sich in seiner Wohnung einen bestimmten Platz reserviert. Es ist sein Ort der Ruhe, in dem er dem Diktat der Zeit entfliehen möchte.
Dann versuche ich mich zunächst auf meinen Atem zu konzentrieren. Und wenn ich das realisiere, versuche ich immer wieder, mich dazu anzuhalten, zu meinem Atem zurückzukehren, zu der Berührung meines Atems auf der Oberlippe, zu dem Luftstrom in den Nasenlöchern. Und wenn ich bei der Empfindung bin, dann bin ich im gegenwärtigen Moment.
Der ersehnte Augenblick, in dem der Meditierende ganz in sich ruht, er wird oft als rein geistiges Phänomen verstanden. Dabei hat nicht nur Herbert H. die Erfahrung gemacht, dass er mit körperlichen Empfindungen verbunden ist.
Der Körper kribbelt, die Energie fließt durch den Körper. Ich bin in der Lage, das wahrzunehmen und das fühlt sich gut an.
Wie entstehen solche Inseln der Ruhe im Fluss der Zeit? Um diese Frage zu beantworten, analysiert Georg Nordhoff von der Universität Ottawa vor allem die elektrischen Grundaktivitäten des Gehirns. Reize, die von außen über die Sinnesorgane ins Gehirn gelangen, erzeugen dort kurze Nervenentladungen im 40 bis 50 Hertz-Bereich. Das sind 40 bis 50 Schwingungen pro Sekunde. Das Gehirn nimmt diese Stimuli aber nicht passiv und ungefiltert auf. Es erzeugt ein inneres Empfangsgitter für alle neuen Reize. Dauerhaft existierende neuronale Wellen.
Und die haben ganz lange Zyklusdauern, wo ein Zyklus 2 bis 3 Sekunden dauern kann. Und in diesem einen Zyklus besteht möglicherweise die Chance, wenn die Stimuli genau in diesen Zyklus fallen, dass sie dann integriert werden. Dass also zum Beispiel sie dann, wenn die Melodie, sagen wir mal, die entsprechenden zeitlichen Abstände hat, die beiden Töne, wenn die genau in diesen Zyklus fallen, dass die dann gemeinsam in Bezug zueinander wahrgenommen werden.
Alle Reize der Außenwelt, die in einen 2 bis 3 Sekunden Zyklus der inneren neuronalen Erregung des Gehirns fallen, werden als zusammenhängend empfunden, als Bogen einer Melodie, als Sinneinheit eines Satzes oder als bedeutungsvolle Bewegungssequenz.
Und je besser das passt, desto besser können diese verschiedenen Stimuli integriert werden und dann quasi eine Einheit erzeugen. Und dadurch entsteht natürlich auch ein kontinuierlicher Fluss durch Wellen.
Die 2 bis 3 Sekunden Wellen des Gehirns, die einzelne Reize zusammenbinden, folgen dicht hintereinander. Erzeugen sie das Gefühl kontinuierlich dahinströmender Zeit? Georg Nordhoff jedenfalls glaubt, dass er damit das alte philosophische Rätsel des inneren Zeiterlebens gelöst hat. Jetzt will er erklären, warum es so oft mit ungewöhnlichen Bewusstseinszuständen gekoppelt ist. Das Zeitgerüst, sagt Nordhoff, sei labil und angreifbar.
Wahrscheinlich ist unser Gehirn eine Balance zwischen Kontinuität und Diskontinuität. Und es ist klar, dass eine stärkere Diskontinuität durch schnelle, kurze Wellen entsteht. Hingegen die langsamen, die extrem langsamen Wellen, die haben natürlich einen höheren Grad an Kontinuität. Und dann sind auch diese Wellen, die extrem langsamen und die extrem schnellen, miteinander gekoppelt. Also das ist immer ein Mischungsverhältnis. Es ist nicht 100% Kontinuität, aber es ist auch nicht 100% Diskontinuität.
Demnach nehmen wir Wechsel und Bewegung in der Zeit wahr, weil Außenreize permanent schnelle Nervenentladungen erzeugen. Und wir erfahren die Dauer eines Moments und einen kontinuierlichen Fluss, weil permanent langsame Wellen durch das Gehirn driften. Ein Meditierender, der sich von den schnellen äußeren Reizen abwendet, kommt zur Ruhe, weil er in den Bannkreis der langsamen neuronalen Fluktuationen gerät. Noch ist all dies Theorie. Immerhin baut es auf empirischen Daten auf. Studien zeigen etwa, dass sich die langsamen Hirnwellen zurückziehen, wenn Menschen ihr Bewusstsein verlieren. Das ist immer noch kein vollgültiger Beweis. Doch Mark Wittmann hält Georg Nordhoffs Überlegungen für hochinteressant. Auch wenn er selbst auf anderem Wege untersucht, welche Hirnmechanismen dem Zeitgefühl zugrunde liegen.
Die Personen, die lagen im Scanner, im FMRT-Scanner und sollten zunächst mal verschiedene Zeitdauern erhören und diese reproduzieren. Also die Dauer des Tones sollte reproduziert werden. Also zum Beispiel hören Sie einen kurzen Ton für ein paar Sekunden, Pause, dann kommt ein zweiter Ton und dieser zweite Ton soll ausgestellt werden durch einen Knopfdruck, wenn die Person glaubt, jetzt ist der zweite Ton genauso lang wie der erste. Also man muss keine Sekunden einschätzen, also es ist richtig dieses Gefühl von Zeitdauer.
Während die Versuchspersonen den ersten Ton konzentriert wahrnahmen, wurde bei ihnen ein Teil der sogenannten Insula aktiv, einer tief im Gehirn versteckten Region.
Und dann kam der zweite Ton, der ja den ersten reproduzieren sollte durch einen Knopfdruck. Und da passierte genau dasselbe wieder, eine Zunahme an Aktivität, aber diesmal in der vorderen Inselrinde.
Offenbar, schloss Mark Wittmann, ist die Inselrinde beteiligt, wenn es darum geht, Zeitdauer einzuschätzen. Über den Neurologen Bud Craig von der Universität Phoenix erfuhr er, dass die Insula auch entscheidend für das Körpergefühl ist. Craigs Experimente zeigen, dass die Inselrinde wesentlich daran beteiligt ist, alle Empfindungen des Körpers und alle Emotionen wie Wut, Trauer oder Freude permanent zu einem Gesamtzustand zusammenzuführen. Bud Craig spricht von Global Emotional Moments, von globalen Gefühlsmomenten. Für Craig bilden sie die elementaren Bausteine, aus denen sich eine Persönlichkeit über die Zeit hinweg zusammensetzt.
If you put everything that's happening together, inside and outside of you,
alles, was in Ihnen und um Sie herum geschieht, ist in einem Augenblick zusammengeführt. Wenn Sie diese Augenblicke dann hintereinander setzen, entsteht ein Film. Ich bin fest überzeugt, dass das Gehirn genau das macht. Es erzeugt einen zusammenhängenden Film individueller Momente über die Zeit.
Wir erfahren uns als Einheit, weil und solange der kohärente Strom aneinandergereihter Gefühlsmomente nicht abreißt. Auch Bud Craigs Forschungen zum Körpergefühl liefern ein Modell, in dem Dauer und Fluss der Zeit zentral für das Bewusstsein sind. Das führte Mark Wittmann zu folgender Frage: Könnte das Zeitgefühl direkt mit dem Körpergefühl verbunden sein? Gemeinsam mit der Münchner Psychologin Karin Meissner begann Mark Wittmann ein Herzschlagexperiment.
Sie durften auch nicht ihren Puls nehmen und nichts, sondern einfach nur ruhig sitzen und in den Herzschlag hineinhören. Diejenigen, die genauer ihren Herzschlag wahrnehmen konnten, weil sie ihn genauer zählen konnten, die waren später in einer anderen Aufgabe, nämlich einer Zeitwahrnehmungsaufgabe, auch genauer. Also Leute, die auch genauer in sich hineinhören können, körperlich, waren genauer in der Zeitwahrnehmung. Also auch wieder ein Beleg, dass die Körperwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung eng verbunden sind.
Der Herzschlag scheint ein körperlicher Maßstab zu sein, mit dessen Hilfe wir einschätzen, wie lange ein Zeitabschnitt für uns dauert. Das passt gut zu der Tatsache, dass das innere körperliche Erregungsniveau unser Zeiterleben beeinflusst. Wie Bud Craig ist Mark Wittmann inzwischen davon überzeugt, dass Körperwahrnehmung und Zeitwahrnehmung eng verknüpft sind. Ort dieser inneren Rhythmusschmiede, die Insula, hinter unserer Stirn, tief im Gehirn.
Nein, das war eigentlich nicht mehr da.
Martin S. ist 49 Jahre alt und kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Er litt jahrelang unter einer schweren Schizophrenie und kann sich gut daran erinnern, wie er damals das Gefühl für den Fluss der Zeit verlor.
Also ich war ganz in meiner eigenen Gegenwart und die Zukunft oder Vergangenheit spielte keine große Rolle. Es war nur ich und das Jetzt. Und was ich auch noch erinnere, war, dass ich sehr, sehr schnell war. Also ich habe mich als schneller empfunden, als die Zeit eigentlich läuft. Das hat man in manchen Fantasy-Filmen manchmal gesehen, wenn da ein Bruce Lee plötzlich alle in einer Sekunde umhaut und die gar nicht so schnell reagieren können. Und so hatte ich mich halt auch gefühlt. Und glaubte halt, dass ich eigentlich über die Zeit auch bestimmen kann, dass ich das zu regeln habe.
Martin S. saß in der Gegenwart fest. Er empfand das aber als großen Gewinn, denn er hatte das Gefühl, die Zeit zu beherrschen. Alles lief unheimlich langsam ab.
Ich habe mich an eine Sache erinnern. Wir waren Billard spielen und ich merkte, die Kugel, die ich gestoßen habe, die hat schon 30 Sekunden in meiner Wahrnehmung gebraucht, um über den Tisch zu rollen und dann aber auch genau einzulochen.
Auch hinter diesen Erfahrungen müssen Hirnprozesse stecken. Auf der Suche nach dem Ursprung stieß der Psychiater Georg Nordhoff auf Gebiete, in denen die langsamen Schwingungen vorherrschen, diejenigen, die für das Gefühl von Dauer zuständig sind. Etwa in den sogenannten Mittellinienregionen, die auch mit dem Selbstbezug des Menschen zu tun haben.
Normalerweise kommunizieren die Regionen in dieser Mittellinienregion sehr stark mit zum Beispiel sensorischen Regionen. Nun ist aber bei Schizophrenen offenbar, dass diese Mittellinienregionen ganz stark untereinander verknüpft sind und sehr viel mehr miteinander kommunizieren als mit dem sensorischen Kortex. Und dann steht natürlich diese starke Dominanz von diesen extrem langsamen Zeitfluktuationen im Vordergrund. Und das ganze zeitliche Gitter, zeitliche Raster, das geht dann in Richtung der extrem langsamen Fluktuation. Und das spiegelt sich dann zum Beispiel in diesen Erlebnissen wieder, wie Ihr Patient das auch geschildert hat.
Das war immer so. Ich war einfach gut. Nur das hat so unglaublich lange gedauert für mich, weil ich halt viel schneller war als alles andere.
Georg Nordhoff geht davon aus, die innere Balance zwischen langsamen und schnellen Schwingungen ist bei Patienten wie Martin S. verloren gegangen. Die innere Zeitstruktur des Gehirns dominiert die Zeitstruktur der Außenwelt. Deshalb glaubte er, er sei so viel schneller und könne in jedem Augenblick so viel mehr als andere aufnehmen. Die innere Zeit kann sich so stark von der äußeren Zeit abkoppeln, dass der Zeitfluss insgesamt unterbrochen wird.
Bei den Schizophrenen sind offenbar die verschiedenen Zeitfluktuationen nicht mehr miteinander verknüpft. Und dadurch haben sie dann eine extreme Fragmentierung.
Schizophrene vergessen oft, was sie vorher gedacht haben oder gleich sagen wollen. Ihre Gedanken reißen ab. Das macht sie nicht nur für andere Menschen unverständlich, sie werden sich auch selbst fremd. Häufig glauben Schizophrene daher, von fremden Gedanken heimgesucht und gesteuert zu werden. Sie füllen die Lücken ihres fragmentierten Bewusstseins mit eigenartigen Gedanken einer wahnhaften Welt.
Also ich habe geglaubt, ich wäre ein ganz anderer. Und ich habe auch in anderen Menschen etwas anderes gesehen, zum Beispiel Engel oder irgendwelche Propheten oder so. Und ich habe selber auch geglaubt, dass ich ein mythisches Wesen bin. Und ich habe auch, wenn man mir dann irgendwas gesagt hat oder sogar vorgeworfen hat, dass man so ist, wie ich eben war, dann habe ich das sofort in mein System eingebaut und dann auch mit sehr sinnigen Gegenargumenten entkräften können. Also meiner Meinung nach waren die sehr sinnig.
Kann man über das Erleben von Zeit Schizophrenie verstehen? Georg Nordhoff, Mark Wittmann und auch der Heidelberger Psychiater Thomas Fuchs halten es für möglich. Wenn die Grundstrukturen des inneren Zeitbewusstseins gestört sind, fehlt ein wesentliches Fundament. Weil Betroffene aus der Zeit fallen, verlieren sie ihren inneren Halt und entfremden sich von der Welt. Die fragmentierte Wirklichkeit gibt Raum für den Wahn. Auch bei Manikern und Depressiven ist das Zeiterleben verändert. Bei ihnen ist der innere Zeitfluss nicht gerissen, stattdessen gerät die Beziehung zur Umwelt aus dem Takt. Thomas Fuchs beobachtet das vor allem bei Depressiven.
Da kommt es zu einem Zurückbleiben, zu Erfahrungen von etwas nicht mehr bewältigen, nicht mehr können, herausfallen, Prozesse der Beschleunigung, mit denen ich nicht mithalten kann. Und das führt nun wiederum zu einer gesamtorganismischen Reaktion, in der dann auch die basale Ebene der Zeit wieder betroffen ist. Ich bin wirklich so gehemmt in meiner Vitalität, in meinem vitalen Antrieb, so beeinträchtigt, dass ich eigentlich aus den gemeinsamen Zeiten vollständig herausfalle. Da gibt es also eine Wechselwirkung zwischen den intersubjektiven sozialen zeitlichen Prozessen auf der einen Seite und den biologischen Prozessen, die dann in einer Depression mich erst recht hemmen und lahmlegen, auf der anderen Seite.
Depressive sind in ihren Gedanken und Gefühlen an eine negativ erlebte Vergangenheit gefesselt und kaum mehr fähig, die Zukunft hoffnungsvoll anzugehen. Bei Manikern ist es umgekehrt. Sie leben und wirken nur noch in einem irrwitzigen Tempo auf die Zukunft hin, so als ob es Vergangenheit oder Gegenwart gar nicht gäbe. Die Fähigkeit, in sich zu ruhen, und die Balance des inneren Zeitbewusstseins sind eng miteinander verbunden. Thomas Fuchs plädiert inzwischen dafür, die Zeit bei der Therapie psychisch Kranker deutlich ernster als bisher zu nehmen. Man müsse akzeptieren, dass sie in einer eigenen Welt leben. In Therapie- und Diagnosegesprächen sollte man ihnen genug Zeit lassen, um sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken. Gleichzeitig bräuchten sie so viel Kontakt wie möglich, um ihr außer Takt geratenes Zeiterleben wieder auf den Rhythmus der Außenwelt einzustimmen.
Dass man etwa in körperorientierten Gruppentherapien einfache Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Dingen, mit Objekten, aber auch mit anderen wieder gemeinsam übt und erlernt. Also diesen Bogen gewissermaßen immer wieder zu schlagen, der in der Schizophrenie oft beeinträchtigt oder fragmentiert ist. Das kann man üben.
Der Mensch besitzt ein inneres Uhrwerk. Langsame Wellen im Gehirn geben den Takt vor, über den wir Dauer und Kontinuität erfahren. Der Herzschlag beeinflusst gemeinsam mit den Hirnwellen, wie wir den Lauf der Zeit erleben. Die Wellen des Gehirns reagieren auf die Reize der Außenwelt und ordnen sie, im besten Fall. Eine andere Geschichte. Sie beginnt vor nicht ganz so langer Zeit irgendwo in Europa. Was ist das Ich? Worin besteht Identität? Was bringt sie ins Schwanken? Wann zerbricht sie? Die Forschung zum Zeiterleben ist noch jung, aber sie erlaubt auch solche Fragen neu zu stellen.
Im Strom des Augenblicks, wie wir Zeit erleben, von Martin Hubert. Es sprachen Bettina Kurt und Max Urlacher. Ton Hermann Leppich, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2015.